Europolitics, der Podcast von Treffpunkt Europa.
Hallo und welcome back zu unserem Podcast Europolitics. Heute mit unserer 5. Folge in unserer derzeitigen Staffel über die Europawahlen, die dieses Jahr am 9. Juni 2024 stattfinden werden. Direkt am Anfang noch einmal ganz kurz die Erinnerung, beantragt eure Briefwahl noch rechtzeitig und oder geht am 9. Juni in die Wahlkabine, um für unsere gemeinsame Zukunft wählen zu gehen. Um euch dabei etwas zu unterstützen, unterhalten wir uns momentan jede Folge mit einer kandidierenden Person, die auf dem Wahlzettel dieses Jahr stehen wird. Und dieses Mal haben wir uns mit Özlem Demirel von der Linken unterhalten. Das Interview hat meine Kollegin Claudia geführt, die heute auch bei mir im Gespräch ist. Hallo Claudia.
Hi Nele.
Vielleicht kannst du uns zum Anfang einmal kurz erzählen, wer Özlem Demirel überhaupt ist.
Ja, gerne. Özlem Demirel ist seit 2019 Abgeordneter im Europäischen Parlament und kandidiert jetzt wieder für die Linke. Und sie beschäftigt sich viel mit den Themen Sicherheit und Verteidigung, sowie aber auch den EU-Türkei-Beziehungen zum Beispiel. Genau, und gerade das Thema Frieden und Sicherheit hat auch eine große Rolle in unserem Gespräch gespielt.
Das heißt, die Linke gehört auch der linken Fraktion im Europäischen Parlament an, oder?
Ja, ganz genau. Und ich habe auch mal geschaut, wer so die SpitzenkandidatInnen der Linken in Deutschland sind. Und das ist zum einen Martin Schirdewan, von dem hat man vielleicht auch schon gehört, und Carola Rakete, das ist ja die Kapitänin der Sea-Watch 3, die wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung angeklagt wurde, da sie eben trotz eines Verbotes im Hafen von Lampedusa angelegt hat mit eben einem Schiff voller geretteten, geflüchteten Menschen. Und inzwischen hat das italienische Gericht die Anklage fallen gelassen und Carola Rakete ist jetzt sozusagen in die Politik gegangen. Und auf Listenplatz 3 hinter Martin Schirdewan und Carola Rakete folgt dann Özlem Demirel.
Wie steht denn die Partei generell derzeit in den Umfragen da?
Also bei den letzten Europawahlen 2019 hat die Linke gut 5,5% der Stimmen in Deutschland bekommen. Und jetzt laut Wahlprognosen steht die Linke inzwischen nur noch bei 3,5% da. Also das wäre dann ein nicht ganz unerheblicher Rückgang. Wobei man sagen muss, also es gibt in Deutschland zumindest für die Europawahlen keine 5%-Hürde. Also es wäre dann jetzt auch kein Ausschlusskriterium sozusagen für die Linke.
Glaubst du, dass die Stimmverluste der Partei auch mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht zusammenhängen könnte, die dieses Jahr zum ersten Mal bei der EU-Wahl antreten werden?
Ja, das ist ganz spannend. Also ich könnte mir das durchaus schon vorstellen, aber mit Sicherheit kann ich es, um ehrlich zu sein, nicht sagen. Es ist aber denkbar. Also immerhin steht das BSW laut Prognosen bei gut 6% da und das ist jetzt für eine ganz neue Partei wäre ein sehr starkes Ergebnis, wobei man auch dazu sagen muss, also weil die Partei noch so neu ist, hat sie sich ja zu vielen Punkten vielleicht noch gar nicht ganz klar positioniert. Also das ist so ein bisschen so eine Überraschungstüte, wo jeder sich so ein bisschen vorstellen kann, ja, was kommt denn? Vielleicht passt die Partei zu mir. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen so eine Anfangseuphorie, aber da bin ich auch mal gespannt, wie sich das so entwickelt.
Alles klar, dann würde ich vorschlagen, hören wir doch einfach mal ins Interview rein.
Sind ja bereits seit 2019 im Europäischen Parlament. Vielleicht können Sie uns zum Einstieg einmal sagen, warum Sie jetzt noch einmal kandidieren. Warum noch mal eine Legislatur?
Ja, vor allen Dingen deshalb, weil ich das Gefühl habe, dass die politischen Entwicklungen in dieser Welt nicht in die richtige Richtung gehen. Ich sehe auf der einen Seite eine massive Aufrüstung und steigende Kriegsgefahren in dieser Welt. Auf der anderen Seite sehe ich, wie die Superreichen und Konzerneigner immer reicher werden, die Mehrheit der Bevölkerung aber verarmt, Mittelschichten erodieren und die Armen komplett abgehängt werden. Und deshalb glaube ich, ist es eine wichtige Zeit, dass man auch eine Stimme erhebt, eine laute Stimme erhebt für soziale Gerechtigkeit, für Frieden. Und um das weiterhin tun zu können, kandidiere ich erneut für die Linke.
Sie haben jetzt das Thema Sicherheit und Frieden auch schon angesprochen. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen. Die Linke fordert ja Abrüstung und ein Ende der Rüstungsexporte und eben eine Lösung des Konflikts in der Ukraine durch Diplomatie. Vielleicht können Sie so ein bisschen schildern, wie eine diplomatische Lösung aussehen könnte, weil die Situation wirkt ja recht verfahren.
Ja, also vielleicht vorweg, es ist eine Lehre aus zwei Weltkriegen auf diesem Kontinent, dass eben immer weitere Aufrüstung nicht den Frieden uns näher bringt, sondern tatsächlich Kriegsgefahren erhöht. Und es ist eine Lehre aus zwei Weltkriegen auf diesem Kontinent, dass Kriege oder gar Weltkriege, also sehr viel Frontenkriege, die von vielen Staaten gleichzeitig geführt werden, die größte Barbarei sind. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen, dass es wichtig ist, den Frieden in der Welt zu verteidigen. Und den Frieden verteidigt man eben nicht, indem man immer mehr Waffen produziert, indem man immer mehr Waffen in Kriege schickt, sondern indem man sich einsetzt für den Frieden. In einer der letzten Diskussionen im Europaparlament hatte Herr Weber, der Fraktionsvorsitzende der EVP und CSU-Politiker, mehr oder weniger gesagt, dass wer den Frieden wolle, den Krieg vorbereiten müsse. Und ich finde, das ist genau der falsche Weg. Ich sage, wer den Krieg vorbereitet, bekommt den Krieg. Und wer den Frieden möchte, der muss den Frieden vorbereiten. Und das heißt, dass der Frieden immer auf politischem Wege am Verhandlungstisch geschaffen wird. Im Moment haben wir in der Ukraine eine Situation, wo wir einen Stellungskrieg, der immer deutlicher zeigt, dass auf dem Schlachtfeld dieser Krieg für die Ukraine nicht gewinnbar ist, aber wir gleichzeitig tagtäglich tausende tote Männer auf diesem Schlachtfeld haben. In diesem Fall tatsächlich konkret auch Männer auf dem Schlachtfeld, unschuldige Männer, die dort sterben. Und deshalb ist, finde ich, der größte und der wichtigste oder die größte Herausforderung, vor der wir stehen, dass man wirklich diesen Krieg beendet. Und glauben Sie mir, ich habe in den letzten 2 Jahren immer wieder die Frage an die Kommission gestellt, welche Exit-Strategie denn die EU aus diesem Krieg sieht, was die EU denn politisch, diplomatisch unternehmen möchte, um diesen Krieg zu beenden. Und die EU als EU-Instanz, die sich immer als Friedensstifter in der Welt darstellte, als Diplomatiemacht darstellte, hat keine einzige diplomatische Initiative bisher ergriffen, um den Krieg politisch zu beenden. Und das ist etwas, was ich scharf kritisiere.
Das heißt, mit der Linken würden eigentlich die Rüstungsexporte, der militärische Support für die Ukraine sofort eingestellt werden?
Für die Linke heißt es vor allen Dingen, wir müssen dafür sorgen, dass eben die Verhandlungen, die es ja mal gab in Istanbul, weitergeführt werden und an dem Punkt, wo sie abgebrochen wurden, eigentlich weitergeführt, also damals schon hätten weitergeführt werden müssen. Und natürlich kritisieren wir, dass eben zu dieser Zeit Rufe kamen, auch von der Fraktionsvorsitzenden, sage ich, Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen, die eher in die Richtung ging, kämpft Jungs, kämpft weiter, ihr kämpft für unsere Freiheit an die Ukraine. Ich sage, ich finde es sehr zynisch, den Menschen in der Ukraine zuzurufen, dass sie weiterkämpfen sollen, in einer Situation, wo selbst der US-Generalstabschef Mark Milley gesagt hat, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Ukraine diesen Krieg auf dem Schlachtfeld gewinnen kann.
Aber wie würde denn dann eine Lösung oder eine Zukunftsperspektive für die Ukraine aussehen können? Also heißt das, die Ukraine bekommt ihr ganzes Territorium zurück, muss sie möglicherweise die Krim abtreten? Also wie könnte denn dann eine diplomatische Lösung konkret aussehen?
Also erstmal bei den Verhandlungen in Istanbul war ja der letzte Stand, die übrigens weit fortgeschritten waren und wo verkündet wurde, dass im nächsten Anlauf die beiden Außenminister zusammentreten können, dass die Ukraine auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichtet, im Gegenzug Sicherheitsgarantien von bis zu 10 Staaten erhält, die Ukraine sich selber aussucht und dann die Frage der Krim und Donbass und weitere unter einem Waffenstillstand verhandelt werden und eingefroren werden im Status quo. Das heißt, die territoriale Integrität, zumindest mit Ausnahme der Krim, aber das ist ja eine Sondersituation seit 2014, wäre so gewahrt gewesen. Und ich finde, das wäre ein guter Ansatzpunkt gewesen, dort weiter zu verhandeln. Vor allen Dingen deshalb, weil es eben bedeutet hätte, dass nicht mehr Menschen gestorben wären und Zerstörung, Leid und Tod und Elend irgendwie auf dem Schlachtfeld weitergeführt worden wären. Lassen Sie mich an dieser Stelle auch klar und deutlich sagen, ich habe den völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine auch ganz klar und deutlich verurteilt. Und meine Partei hat das auch. Wir relativieren daran gar nichts. Und Russland und russische Truppen haben in der Ukraine nichts verloren. Das steht für uns außer Frage. Aber wenn wir wollen, dass dieser Krieg eben nicht fortwährend weitergeführt wird, wenn wir wollen, dass eben nicht fortwährend Menschen sterben auf dem Schlachtfeld und Zerstörung voranschreitet, dann hätte man an diesem Punkt weiter verhandeln müssen. Das Problem ist, dass zu dem Zeitpunkt diese Verhandlungen abgebrochen wurden. Leider, und das muss ich auch sagen, das ist ja meine starke Kritik, auch leider durch Zurufe der NATO-Staaten, diesen Krieg lieber weiterzuführen. Also ich denke an Herrn Johnson und Herrn Biden an vorderster Front, die diese Signale an die Ukraine gesendet haben. Und das Resultat ist fatal. Und ich kann Ihnen heute nicht sagen, also wenn ich mir wünschen würde, wie es enden soll, dann würde ich sagen, Russland raus und die Ukraine souverän und autark. Aber die Realität ist ja nicht das, was ich mir wünsche. Ja. Und die Realität ist, dass ich heute tatsächlich nicht mehr weiß, ob dieser Stand von Istanbul von damals gehalten werden kann, weil auf dem Schlachtfeld ja auch Fakten geschaffen werden. Also ich finde es blöd, aber Kriege schaffen Fakten. Und faktisch hat natürlich Russland durch die auch militärische Überlegenheit in den letzten 1,5 Jahren, also nach den abgebrochenen Verhandlungen, Fakten geschaffen und weitere Territorien übernommen. Und ich weiß nicht, ob jetzige Verhandlungen darauf hinauslaufen würden, dass tatsächlich dann die territoriale Integrität der Ukraine gewahrt wird. Und es ist ja auch öffentlich bekannt, dass zum Beispiel in den USA seit langem schon jetzt die Diskussion so geführt werden, ob man dann nicht sagen kann, okay, die Westukraine kommt in die NATO, die Ostukraine geht zum Beispiel an Russland. Ich fände es besonders fatal, weil man immer wieder gesagt hat, es ginge ja um die territoriale Integrität der Ukraine und die Souveränität der Ukraine. Die Souveränität der Ukraine ist nach 2 Jahren Krieg und auch Motivation für den Krieg auch seitens des Westens leider nicht mehr erhalten. Die Ukraine ist komplett finanziell abhängig von dem Westen, wie es noch nie zuvor der Fall war. Die Ukraine ist militärisch komplett abhängig vom Westen und auch politisch natürlich davon abhängig, wie der Westen sich entscheidet und die NATO-Staaten sich entscheiden. Und deshalb finde ich das falsch. Also ich möchte, dass Folgendes verstanden wird. Wenn die Linke kritisiert, was die NATO macht, dann nicht deshalb, weil sie unsolidarisch ist mit dem angegriffenen Volk. Die Linke steht in der Tradition, immer solidarisch zu sein mit angegriffenen Völkern und Krieger abzulehnen, sondern weil das, was jetzt gerade auf dem Schlachtfeld an Fakten geschaffen werden, eher nicht das Interesse der Bevölkerung in der Ukraine widerspiegelt, sondern das Gegenteil widerspiegelt. Und ein letzter Hinweis noch, wenn wir nicht verhandeln, wenn wir nicht sozusagen dafür sorgen, dass der Krieg endet, und das ist ja immer auch eine Erzählung, wenn wir jetzt diesen Krieg beenden würden, dann würde Russland morgen vor unserer Haustür stehen. Das ist eigentlich ein Narrativ, das gesponnen wird. Die Realität ist, je länger dieser Krieg dauert, umso mehr erhöht sich auch die Gefahr, dass dieser Krieg sich ausweiten kann. Ich meine, Sie werden alle gehört haben, dass Herr Macron zuletzt gesagt hat, man solle auch nicht NATO-Truppen in der Ukraine ausschließen, was ja offiziell dann der Beginn des Dritten Weltkrieges wäre. Der sagt das, weil die Fakten auf dem Schlachtfeld einfach Folgendes deutlich machen. Mit ein paar mehr Waffen ist dieser Krieg für die Ukraine nicht zu gewinnen. Aus der Komfortzone kann dieser Krieg nicht weitergeführt werden. Also muss man sich entscheiden. Geht es darum, den Preis für einen imperialen Rivalen Russland in die Höhe zu treiben, auf Kosten von Leben, von Natur, von Menschen und also natürlich auch auf Kosten der sozialen Infrastruktur, denn Krieg kostet auch massiv. Oder geht es jetzt darum, endlich wieder den Frieden nach Europa zurückzuholen? Geht es darum, dass wir eben kein Kontinent haben wollen, das permanent aufgerüstet wird und das permanent irgendwie der Kriegsgefahr unterliegt?
Okay, also wenn ich das richtig verstehe, dann sagen Sie quasi, dass die Aufrüstung den Krieg eigentlich immer nur weiter verlängern würde. Ein Thema, was ja auch eng damit verknüpft ist, das Thema Flucht und Migration. Viele Ukrainer und Ukrainerinnen sind in andere EU-Länder auch nach Deutschland geflohen. So wie ich das Ihrem Programm mitnehmen konnte, lehnt die Linke ja das gemeinsame europäische Asylsystem und auch das Dublin-Verfahren so weit ab und fordert eine humane und solidarische Migrationspolitik. Wie kann denn das gewährleistet werden? Was muss sich denn konkret ändern?
Also zunächst einmal diese Woche Mittwoch werden wir abschließend über das gemeinsame neue Asylsystem abstimmen und wir als Linke werden es ablehnen und wir bedauern es sehr, dass wir zum Beispiel auch im Deutschen Bundestag die einzige Partei sind, die im Moment überhaupt das individuelle Grundrecht auf Asyl verteidigt. Lassen Sie mich dazu sagen, das individuelle Grundrecht auf Asyl ist auch eine Lehre, insbesondere aus dem Zweiten Weltkrieg und nicht irgendwie ein Geschenk von irgendjemandem für irgendwas und auch diese Lehre möchten wir verteidigen. Das Zweite ist, wir brauchen natürlich ein solidarisches System. Mit Dublin wurde ein System geschaffen, wo die Mitgliedstaaten an den Außengrenzen der EU alleingelassen wurden und teilweise überfordert waren. Und wir haben immer gesagt, wir brauchen ein solidarisches System. Das heißt für uns auch, dass zum Beispiel Mitgliedstaaten, die besonders viele Menschen aufnehmen, auch vor allen Dingen Kommunen an dieser Stelle, nicht nur die Staaten, auch finanzielle Ausstattung bekommen müssen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, um zum Beispiel kleinere Klassen zu schaffen, um um im Bildungsbereich die Herausforderung von neu einkommenden Menschen lösen zu können, damit eben Rechtspopulisten nicht damit Propaganda machen können, dass immer mehr Menschen hierher kommen und dann diese Menschen ja die Arbeitsplätze, die Wohnungen und so weiter und so fort wegnehmen würden. Also wir brauchen auch eine soziale Infrastruktur. Das Dritte, was wir als Linke auch ganz klar sagen, ist, wir wollen nicht Geflüchtete bekämpfen, wir wollen Fluchtursachen bekämpfen. Und Kriege und Waffenexporte gehören zu den größten Fluchtursachen. Oder auch der Klimawandel, der insbesondere von Industriestaaten befördert wird, führt dazu, dass zum Beispiel im globalen Süden Menschen, die von der Landwirtschaft lebten, von der Agrarwirtschaft lebten, ihre Existenz nicht weiter betreiben können. Und zum Schluss sind es natürlich auch immer wieder europäische Konzerne und große westliche Konzerne oder auch chinesische Konzerne oder andere Großkonzerne, die Ressourcen der armen Länder ausbeuten und damit den Menschen keine Perspektive geben, dass sie eine eigenständig funktionierende, gute, starke Wirtschaft schaffen können mit einer sozialen Infrastruktur. Damit muss auch Schluss sein. Ich finde es gut, dass die EU eine Lieferkettenrichtlinie beschlossen hat. Aber lassen Sie mich auch hier an dieser Stelle sagen, es war die Ampelregierung, die diese Lieferkettenrichtlinie, die weitergehender war als die, die in der Bundesrepublik Deutschland war, im Ursprung verändert hat, abgeschwächt hat und sogar am Anfang komplett blockieren wollte. Das kann eben nicht angehen. Es ist für mich zynisch, darüber zu sprechen, dass eine Lieferkettenrichtlinie irgendwie doch bürokratische Herausforderungen stellen würde und gleichzeitig das Recht auf Asyl de facto abzuschaffen, es passt meines Erachtens nicht zusammen. Wir müssen in diesem Bereich viel mehr tun und vor allen Dingen müssen wir die Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg verteidigen und das GEAS-System, so wie es geschaffen werden soll, ablehnen. Es gibt Probleme im Bereich von Flucht und Migration, die müssen gelöst werden, aber das, was uns hier als Lösung präsentiert wird, ist keine Lösung. Im Gegenteil, es bestätigt und bestärkt das, was die EU in den vergangenen Jahren als Grauzone gemacht hat, mit eben der Zurückweisung von Menschen und so weiter und so fort, das individuelle Asylrecht zu missachten. Es bestätigt das und deshalb lehnen wir das komplett ab als Linke.
Aber wie kann man denn sicherstellen, dass eben ein solidarisches Handeln gewährleistet wird, also auch von allen Mitgliedstaaten? Also wenn man jetzt zum Beispiel nach Ungarn schaut, dann war da ja in der Vergangenheit eher weniger Solidarität zu sehen. Wie kann man denn hier alle ins Boot holen?
Ja, tatsächlich gibt es auch Autokraten in der EU, die hier und rechte Politiker in der EU und in EU-Mitgliedstaaten, die natürlich auch so etwas verhindern, aber sie werden eben die Rechten und die AfD zum Beispiel nicht schwächen, indem sie teilweise ihre Programmpunkte übernehmen und die EU immer weiter abschotten. Ein solidarisches System hätte so auch geschaffen werden können, dass die Staaten, vor allen Dingen auch die reicheren Staaten in der Mitte der EU, viel solidarischer von Anfang an gewesen wären. Im Bereich der Ukraine hat Deutschland sehr viele Menschen tatsächlich aufgenommen. Die Ausnahme gab es auch einmal unter Frau Merkel, was die Geflüchteten aus Syrien anging. Aber im Kern muss man sagen, seitdem es das Dublin-System gibt, war zum Beispiel ein Land wie Deutschland ein Land, das irgendwie eben an keiner Außengrenze war und viele Menschen nicht aufgenommen hat. Und dann stattdessen waren Länder wie Spanien, wie Italien, wie Griechenland durchaus lange Zeit in Stich gelassen und überfordert mit der Situation. Und es gab weder die finanzielle Unterstützung an diese Länder, noch gab es die Bereitschaft, Menschen aus diesen Staaten aufzunehmen. Und das war tatsächlich ein Fehler. Also ich glaube, das Beispiel der Menschen aus der Ukraine ist ein gutes Beispiel. Denn da habe ich es begrüßt, dass sogar Polen, ein Land, das ja auch eine solidarische Migrationspolitik im Kern unter der PiS-Partei abgelehnt hatte, viele Menschen aufgenommen hat und auch die Bundesrepublik Deutschland. Aber was hat zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland gemacht, als die Menschen aus der Ukraine gekommen sind? Erstens wurden sie schnell aufgenommen. Zweitens wurden sie sofort dezentral untergebracht und nicht in großen Flüchtlingsheimen, so schnell es ging. Drittens durften diese Menschen sofort arbeiten und damit auch wurde befördert, dass die Menschen sich von Anfang an direkt integrieren konnten. Das wird mit vielen anderen Geflüchteten aus anderen Staaten nicht gemacht und diese ganze fehlenden Maßnahmen führen dazu, dass dann später sich Probleme tatsächlich vertiefen, wenn die Leute nicht von Anfang an die Sprache lernen können, wenn die Leute nicht von Anfang an arbeiten können, wenn die Leute nicht direkt dezentral untergebracht werden und dann sozusagen in der Gesellschaft ankommen können. Das birgt Probleme und das muss sich tatsächlich auch an dieser Stelle ändern.
Das heißt, so ein bisschen der Umgang mit den Menschen aus der Ukraine ist quasi ein Positivbeispiel und das sollte sich verstetigen in der Asylpolitik.
Also es war richtiger, genau so diese Maßnahmen zu ergreifen für die Menschen aus der Ukraine. Ich meine, wir diskutieren heute darüber, ob man irgendwie Geflüchteten Zwangsarbeit auflegen soll. Die Wahrheit ist, dass viele Menschen, wenn sie hierher kommen, einen Asylantrag stellen, eigentlich gar nicht erst arbeiten dürfen. Also die Debatten laufen so faktenfrei und so zynisch und das bringt uns eben gar nicht voran. Und wie gesagt, mein Punkt ist auch, was wir machen müssen, ist, dass wir zum Beispiel Kriege in dieser Welt beenden müssen, dass wir uns dafür einsetzen müssen, damit Menschen nicht fliehen müssen. Aber die Verfahren, wie dann mit den Menschen aus der Ukraine dann umgegangen wurde in der Bundesrepublik Deutschland. Das waren die richtigen Verfahren. Aber grundsätzlich vertrete ich die Auffassung, ich bin selber Tochter einer politischen Flüchtlingsfamilie, dass jeder Mensch auch natürlich das Recht haben können muss, in der eigenen Heimat zu bleiben. Dass Flucht auch nicht eine Lösung ist. Aber für viele Menschen ist dann aktuell und akut Flucht der einzige Ausweg aus der Spirale, in der sie sich befinden. Und deshalb sage ich auch so vehement und klar, Waffenexporte stoppen. Deshalb sage ich so vehement und klar, lassen Sie uns aufhören, die Ressourcen der armen Länder auszuplündern. Oder wir tun es ja nicht, aber die Großkonzerne aus unserem Staaten tun es und so weiter und so fort. Also auch das gehört für mich dazu. Für die Menschen in der Ukraine wäre es auch besser gewesen, man hätte sich dafür eingesetzt, dass auch der Krieg so schnell wie möglich endet. Ich glaube nicht, dass viele ihre Heimat ursprünglich verlassen wollten.
Ein weiterer wichtiger Punkt, der mir beim Lesen des Wahlprogramms aufgefallen ist, ist das Thema Seenotrettung. Frontex soll zu einer Seenotrettungsmission werden, so wie ich das gesehen habe. Das finde ich spannend, weil Frontex ja auch viel in der Kritik stand wegen illegaler Pushbacks, Menschenrechtsverletzungen und so weiter. Wie kann man sich das vorstellen und was bedeutet das denn für die zivile Seenotrettung? Soll das dann quasi ersetzt werden?
Also wir fordern statt Frontex Seenotrettung, weil also ich habe in den vergangenen Jahren auch dazu viele Anfragen gestellt und auch eine Studie veröffentlicht. Was Frontex vor allen Dingen gemacht hat, ist, dass man statt die Menschen auf hoher See zu retten, Luftüberwachung ausgebaut hat und dann zum Beispiel diese Situation, wenn die Luftüberwachung Menschen auf hoher See feststellt, dann auch weitergegeben werden, durchaus zum Beispiel auch an die libysche Küstenwache, wo wir alle wissen, wo Amnesty International und viele NGOs berichten, welche Menschenrechtsverletzungen diese Küstenwache auch begeht und illegale Pullbacks, die damit organisiert werden. Das wurde alles durch die Mittel auch von Frontex ausgebaut. Selbst die libysche Küstenwache wurde mit EU-Geldern ausgebaut. Also das ist dann auch das, was ich immer wieder als Krokodilstränen der EU bezeichne. Wenn dann geweint wird, wenn dann wieder Menschen auf hoher See sterben oder die libysche Küstenwache und in Libyen Menschen in sklavenähnlichen Handelslagern festgehalten werden. Ja, also das hat aber Frontex und das hat sozusagen die EU, das haben die EU-Institutionen mit ausgebaut. Und das lehnen wir deshalb ab. Wir sagen, statt Frontex brauchen wir die Seenotrettung von der EU. Es gibt zum Beispiel Schiffe, die die Fischereiagentur der EU jetzt schon geschartert haben, die man einsetzen könnte unmittelbar und sofort, ohne sozusagen viel Neues auch schaffen zu müssen. Aber man macht es politisch nicht und das kritisieren wir an dieser Stelle.
Alles klar. Dann ein kleiner Themenschwenk in Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit, was ja auch eine große Rolle spielt. Die Linke sagt, grünen Kapitalismus wird es mit uns nicht geben. Vielleicht können Sie einmal kurz erklären, was genau bedeutet das?
Ja, die Linke sagt vor allen Dingen an der Stelle, dass es einen grünen Kapitalismus nicht geben kann. Also das Problem am Kapitalismus ist ja, die freie Marktwirtschaft ist daraus ausgerichtet, dass Unternehmen Profit maximieren und sie stehen immer der Konkurrenz aus. Und das heißt auch natürlich, dass Unternehmen da am meisten Profit maximieren, wo sie Ressourcen effektiv ausbeuten können und wo sie vor allen Dingen auch Menschen mit niedrigen Löhnen bezahlen. Und deshalb unterstreichen wir das eben. Diese Erzählung, die es teilweise gibt, die ja auch von Frau von der Leyen bis zu den Grünen teilweise vertreten wird, da machen wir halt ein bisschen mehr Filter in diese, also ich formuliere es ein bisschen plakativer an dieser Stelle, ja, dann machen wir irgendwie genauso weiter wie bisher, aber bauen drei Filter ein, eben nicht das Klima retten wird und eben auch nicht etwas daran verändern wird, dass wir einen Klimawandel haben, weil wir eben die Ressourcen der Natur grenzenlos ausbeuten. Was wir halt unterstreichen ist, dass wir eine Wirtschaft schaffen müssen, die im Einklang mit den Bedürfnissen der Natur und der Menschen steht. Und das bedeutet, dass wir natürlich auch da die Marktfreiheiten, die Konzernfreiheiten durchaus mal einschränken müssen und dass wir eine sozial-ökologische Transformation vorantreiben müssen im Interesse von uns allen.
sozial und ökologische Transformation, da steht ja auch immer viel im Raum, wie man eben diese ökologische Transformation sozial gerecht gestalten kann, dass eben nicht gerade die Geringverdienenden da besonders viel zahlen müssen, in Anführungsstrichen. Wie kann das gerecht ausgestaltet werden oder wie wird das sichergestellt?
Also viele diskutieren im Moment über das Klimageld. Ja, das Klimageld braucht es, aber das Klimageld ist eben nicht die Lösung allein, sondern die Tatsache ist, dass wir grundsätzlich darüber mal diskutieren müssen, was produziert wird, wie viel produziert wird. Das bedeutet aber auch, dass zum Beispiel bestimmte Bereiche der Produktion in öffentlicher Hand sein müssen, damit man überhaupt darüber diskutieren kann, weil wir also die privatrechtliche Organisationsform von Unternehmen und der Privatbesitz ermöglicht es nicht. Das ist so eine ganz grundsätzliche Aussage mal vorweg. An anderer Stelle sagen wir halt ganz klar, dass im Moment ja massiv investiert werden muss in die Transformation der neuen Systeme und der Produktionsabläufe. Und wir wollen eben nicht, dass einfach öffentliche Gelder da reinfließen, aber die Unternehmen dann einfach ihre Dividenden weiter an die Aktionäre ausschütten und eine öffentliche Teilhabe an diesen Unternehmen gar nicht stattfindet. Wir sagen, dass wir Garantien möchten für Beschäftigte in diesen Sektoren. Wir sagen, dass wir den öffentlichen Personennahverkehr und öffentlichen Personenfernverkehr massiv ausbauen müssen, denn ein Großteil zum Beispiel der Emissionen kommt über den Verkehr, über die Mobilitätsfrage, aber viele Menschen im ländlichen Raum haben keine andere Alternative als das Auto. Also da muss weiter ausgebaut werden, in die Schiene investiert werden, das muss bezahlbarer gemacht werden. Das sind ganz wichtige Punkte. Was wir auch schaffen müssen, ist, dass wir die Kreislaufwirtschaft stärken und dass wir vor allen Dingen auch den Bereich der Energieversorgung möglichst dezentral und in öffentlicher Hand organisieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir erleben im Moment ja, oder wir haben es während der Corona-Pandemie und zu Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine erlebt, wie auch dann im Energiebereich die Preise gestiegen sind. Das hatte was mit den Sanktionen zu tun, aber es hatte auch was damit zu tun, dass in diesem Bereich dann massive Spekulationen stattgefunden haben und Unternehmen dachten, okay, jetzt können wir noch einen draufsatteln auf den Preis und die Menschen konnten sich das nicht leisten. Und das alles wollen wir eben unterbinden. Und das bedeutet für uns, dass wir auch darüber sprechen müssen, dass zentrale Bereiche der Energie, der öffentlichen Daseinsvorsorge eben in öffentliche Hand geführt werden müssen. Mhm. Das ist, glaube ich, etwas, was uns unterscheidet von anderen Parteien.
Das haben Sie jetzt so ein bisschen angeschnitten, beziehungsweise da würde ich gerne nochmal nachfragen, weil gerade für viele junge Menschen ist das Thema Klima eben ein großes. Aber warum nicht die Grünen wählen dann an der Stelle? Als erstes denkt man ja, die Grünen, die Linke hat auch Position zum Thema Klima. Warum sollten junge Menschen dann lieber die Linke wählen?
Also tatsächlich hat die Linke ja in dem Bereich sogar die konsequentesten Positionen, weil wir eben nicht immer die Freiheiten des Marktes berücksichtigen und die Freiheiten der Konzerne und Superreichen im Blick haben, sondern sagen, Soziales und Ökologisches gehört zusammen. Ja, der Klimawandel ist sogar eine soziale Frage, das sagen wir ja auch ganz klar an dieser Stelle. Die Grünen sind aktuell in der Regierung. Ich frage Sie, was ist passiert im Bereich des Klimaschutzes? Also ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Was haben die Grünen in der Landesregierung zu Lützerath beschlossen? Und die Linke war von Anbeginn an dabei. Ich weiß, dass es manchmal so nahe liegt. Ja, das ist ja die grüne Partei. Also ist das die Partei für die Umweltpolitik. Stimmt wahrscheinlich auch für die Grünen in den 80er Jahren. Aber die Grünen waren Ende der 90er, Anfang der 2000er in der Regierung. Die Grünen sind aktuell in der Regierung. Und ich würde sagen, dass das, was sie in dem Bereich liefern, ja eher mau ist. Dann kommen sie raus mit einem Heizungsgesetz, was sie handwerklich sehr, sehr schlecht machen und dann auch kommunikativ noch schlechter machen und die Menschen Angst haben, dass sie irgendwie ihre Häuser nicht mehr halten können, ihre Wohnung nicht mehr halten können, weil die Preise überall steigen. Also was für uns auch wesentlich ist, ist, dass wir nicht eben nur eine abstrakte Konsumkritik betreiben und dass wir einfach sagen, dann schrauben wir die Preise hoch und dann wird schon weniger konsumiert, sondern dass wir sagen, wir müssen es so schaffen, dass die Bedürfnisse der Menschen berücksichtigt sind, aber eben die Umwelt nicht in Übermaß belastet wird. Das heißt aber auch, dass wir über die Marktfreiheiten reden müssen.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf dieses Thema soziale Absicherung, sozialen Ausgleich eingehen. Sie haben es eben schon gesagt, die Preise steigen, es sind viele Krisen, Inflation. Ich glaube, viele EuropäerInnen machen sich auch ein bisschen Sorgen um die Zukunft und ihre Daseinsvorsorge. Wie kann man denn da mehr Sicherheit schaffen? Beispielsweise jetzt in Bezug auf die Notlage im Bereich sozialen Wohnraum. Könnten Sie da ein paar konkrete Maßnahmen nennen?
Also was wir im Bereich des Wohnraums schaffen müssen, ist, die Realität ist, dass ein Großteil des Einkommens für viele Haushalte im Moment für die Miete aufgeht, weil wir im Bereich des sozialen Wohnungsbaus in den vergangenen Jahren sehr viel nachgelassen haben. Wir müssen hier auch öffentliche Wohnungen schaffen und wir müssen Sozialwohnungen schaffen. Das ist ganz, ganz zentral. Und wir müssen Spekulationen mit Grund und Boden tatsächlich verbieten, denn das ist auch ein wesentlicher Faktor, der die Preise, die Bodenpreise vor allen Dingen in die Höhe treibt. Das ist, glaube ich, an dieser Stelle eines der zentralsten Fragen. Übrigens ist die Frage von Wohnungen auch eine der zentralsten sozialen Fragen, die man angehen muss. Wir haben eine Situation, wo in ganz Europa und in der ganzen Bundesrepublik Deutschland die Mietpreise immer weiter steigen und Menschen allein deshalb nicht mehr über die Runden kommen.
Abschließend würde mich noch einmal interessieren, was tut denn die Linke ganz konkret für junge Menschen? Also wie stellt die Linke sicher, dass junge Menschen eine Stimme bekommen, dass sie auch in der EU wahrgenommen werden? Was tut die Linke für junge Menschen?
Also was wir sagen ist, also wir fordern auch so Sachen wie das Wahlalter zu senken, was wir auch schon immer unterstützt haben, waren alte Kampagnen der Gewerkschaften. Ich bin ja auch Gewerkschafterin. Wer nicht ausbildet, wird umgelegt. Also Umlagesysteme, um mehr Ausbildungsplätze zu schaffen und zwar auch in vielen Bereichen, wo die Jugend auch rein kann. Was wir aber auch wollen, ist bessere Bildung und Finanzierung von Bildung. Das ist jetzt keine EU-Thema, weil die EU nicht die Bildungsfinanzierung organisiert und auch nicht die Bildung organisiert. Wir wollen auch eine Ausbildungsgarantie für junge Menschen geben. Es gab die Jugendgarantie, die in der EU jetzt beschlossen wurde. Wir haben dem zugestimmt. Wir sagen aber, es geht nicht weit genug. Und was wir halt auch sagen, ist, für junge Menschen ist natürlich die Frage von sozialer Nachhaltigkeit auch wichtig. Und da gibt es eine Palette an sozialpolitischen Themen. Also wir streiten ja auch für soziale Gerechtigkeit. Ist ja ein Markenkern auch der Linken, wo, glaube ich, viele Jugendliche sich wiederfinden können.
Wir haben jetzt noch 5 schnelle Fragen vorbereitet und die sind deshalb schnell, weil man die meistens ganz kurz mit Ja oder Nein beantworten kann. Sind Sie bereit?
Ja.
Erste Frage. Wie viel Prozent, denken Sie, bekommt die Linke bei der Europawahl?
So viel wie möglich. Mindestens so wie bei der letzten Wahl, hoffe ich.
Können Sie eine ungefähre Zahl nennen?
Aktuell stehen wir bei den Umfragen bei 3-4%. Die beste war 4,5. Ich hoffe, dass wir besser abschneiden als die Umfragen und zeigen. Das wird davon abhängen, ob die Menschen uns dann auch tatsächlich wählen.
Alles klar. Die Linke nennt das Mining von Kryptowährung überflüssig und extrem energieintensiv. Ist die Linke für die Abschaffung der Kryptowährung?
Wir sind sehr skeptisch, was das angeht.
Das heißt aber nicht klare Abschaffung.
Also wir sagen nicht abschaffen, ist jetzt nicht eine originäre Forderung, aber wir sagen, wir stehen dem skeptisch gegenüber, weil wir nicht wissen, was der Nutzen dessen sein soll. Ein Verbot haben wir bisher nicht gefordert, aber wir lehnen es eigentlich an sich ab und wir wollen es stark regulieren.
Mhm. Wenn Sie sich entscheiden müssten, AfD oder BSW?
AfD niemals. Das werde nicht ich entscheiden. Im Moment sieht es danach aus, dass eigentlich Frankreich und Deutschland da nicht sehr gewillt sind, aber es ist alles offen.
Sollte ein EU-Wahlrecht ab 16 in allen Mitgliedstaaten?
Ja, fordern wir auch in der Bundesrepublik Deutschland, ja.
Und abschließend, sind Sie für eine Abschaffung der Studiengebühren in der ganzen EU?
Ja, ich habe sogar im Landtag von Nordrhein-Westfalen mit dafür gesorgt, dass die in Nordrhein-Westfalen abgeschafft wurden.
Alles klar, dann ganz herzlichen Dank an Sie.
Danke Ihnen.
Da habt ihr auf jeden Fall eine Bandbreite an Themen abgedeckt in eurem Gespräch. Welche Themenschwerpunkte sind dir denn besonders im Kopf geblieben?
Naja, auf jeden Fall das Thema Frieden und Sicherheit. Also die Linke sagt ja ganz klar, ein Frieden ist durch Aufrüstung und Waffen nicht zu erreichen, sondern der einzige Weg ist Diplomatie am Verhandlungstisch. Diese pazifistische Einstellung der Linken ist ja jetzt nicht unbedingt was Neues, aber es ist schon auffällig, wie klar die Linke sich gegen eine militärische Unterstützung der Ukraine ausspricht.
Es ist ja aber derzeit jetzt eher schwer vorzustellen, dass es eine diplomatische Lösung mit Putin geben wird.
Ja, absolut. Also die Situation ist sehr festgefahren und Frau Demirel hat ja klar gesagt, dass es aus ihrer Sicht oder auch aus Sicht der Linken eben sehr unwahrscheinlich ist, dass die Ukraine den Krieg eben auf dem Schlachtfeld gewinnen könne. Dabei hat eben aber Frau Demirel auch nochmal betont, dass die Linke jetzt keinesfalls unsolidarisch mit dem angegriffenen Volk der Ukraine sein will. Aber aus Sicht der Linken hat die EU eben auch einfach noch nicht genug unternommen, um eben wirklich eine diplomatische Lösung möglich zu machen. So habe ich das zumindest mitgenommen.
Ein anderes wichtiges Thema für die Linke sind ja Fluchtursachen bekämpfen und die soziale Gerechtigkeit. Was ist dir denn da aus dem Gespräch hängen geblieben?
Ja, also hier hat Frau Demirel auch so ein bisschen einen Zusammenhang hergestellt. Sie hat nämlich das Beispiel genannt von großen Konzernen, die dann, also westlichen Konzernen, europäischen Konzernen, die dann eben in Ländern des globalen Südens quasi Ressourcen ausbeuten, hat sie gesagt, und somit dann eben den Menschen dort die Lebensgrundlage nehmen und so die Möglichkeit, dass da eine eigene stabile Wirtschaft entsteht, in denen eben die westlichen Konzerne dort Rohstoffe meinetwegen beziehen, aber die Profite dann hier in Europa generiert werden sozusagen. Und das schafft dann auch wieder Fluchtursachen. Also es ist ja, gibt ja viele Gründe, also Krieg, Klimakrise, aber eben auch diese wirtschaftlichen Fluchtursachen. Und da spielt dann auch wieder so ein bisschen der Aspekt soziale Gerechtigkeit mit rein.
Abgesehen von den Fluchtursachen spricht sich die Linke ja auch sehr klar aus für Seenotrettung statt Frontex.
Ja, also sagen eigentlich viele Parteien, dass Frontex in irgendeiner Form reformiert und verändert werden muss. Die Linke sagt ganz klar Seenotrettung statt Frontex. Und ich bin da ehrlich gesagt auch gespannt, wie die Linke sich da jetzt genau in der nächsten Legislatur einbringen wird, eben gerade auch mit der Spitzenkandidatin Carola Rakete, die ja sozusagen eben vom Aktivismus in die Politik gewechselt ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die auch das Europäische Parlament da ein bisschen aufmischen wird.
Dann bleiben wir auf jeden Fall gespannt, auch im Hinblick auf die nächsten folgenden Jahre. Unser Gespräch ist hier jetzt erstmal zu Ende und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute da warst.
Vielen Dank. Ja, und nochmal ein kleiner Reminder, am 9. Juli alle wählen gehen oder Briefwahl beantragen. Und in der nächsten Folge geht es um die Grünen, also bleibt gespannt.
Bis dahin könnt ihr auf jeden Fall unsere Artikel verfolgen auf unserer Website treff.europa.de und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgen. Wir sagen jetzt erst einmal Tschüss und bis dann.
Europolitics, der Podcast von Treffpunkt Europa.